Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Karlsruhe ist eine Geiselnahme tödlich ausgegangen. Ein Mann hat 4 Menschen und sich selbst erschossen. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat geplant war. Ein Gerichtsvollzieher wollte am Morgen eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zwangsräumen. Dabei brachte der Täter die Opfer in seine Gewalt. Der Mann hatte mehrere Waffen.
In dieser Dachgeschosswohnung in der Karlsruher Nordstadt begann am Morgen das Drama. Es endete mit 5 Toten. Möglicher Auslöser für die Tat war eine geplante Zwangsräumung. Nach Polizeiangaben erschoss der Geiselnehmer den Gerichtsvollzieher, einen Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes, den neuen Wohnungsinhaber und die ehemalige Wohnungseigentümerin, die seine Lebensgefährtin war. Am Ende erschoss sich der 53-jährige Täter mit einer Schrotflinte. Nur einen Sozialarbeiter, der die Gruppe begleitet hatte, ließ er laufen. Er ist der einzige Zeuge für die Polizei.
Tatsächlich hatte er zu diesem Zeitpunkt eine Weste umhängen. In der Weste erkannte der Zeuge 2 Handgranaten. Außerdem hatte er eine Langwaffe, die er als Maschinengewehr identifizierte, und eine Faustfeuerwaffe in der Hand.
Woher der Täter die Waffen hatte, ist bislang noch nicht geklärt. 200 Einsatzkräfte hatten die Wohnstraße weiträumig abgesperrt. Der Polizei war es nicht gelungen, Kontakt zu dem Geiselnehmer aufzunehmen. Als die Beamten Brandgeruch bemerkten, stürmte ein Spezialeinsatzkommando die Wohnung. Da waren die Opfer bereits tot.
Nach jetziger Sachlage gehe ich davon aus, dass diese Tat, dieser schreckliche Ablauf der Tat von dem Täter so geplant war. Er wusste ja, dass die Zwangsräumung bevorstand und dass sie vollzogen werden sollte in diesem Moment. Und nach jetziger Sachlage gehe ich davon aus, dass er auch eine Geiselnahme und sogar Mord an den eintretenden Personen so geplant hat.
Der Deutsche Gerichtsvollzieherbund hat mittlerweile eine stärkere Unterstützung seiner Beamten gerade bei Zwangsräumungen angemahnt.
Kein Mitglied der Neonazi-Gruppe NSU und niemand aus ihrem näheren Umfeld hat nach bisherigen Erkenntnissen für das Bundesamt für Verfassungsschutz gearbeitet. Das hat heute der Untersuchungsausschuss des Bundestages mitgeteilt. Die Obleute hatten zuvor ungeschwärzte Akten des Geheimdienstes einsehen können, die über V-Leute in der rechtsextremen Szene von Thüringen angelegt worden waren. Für Empörung hatte in der letzten Woche gesorgt, dass ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes mehrere Akten geschreddert hatte.
In der Berliner Außenstelle des Bundesamtes für Verfassungsschutz konnten die Mitglieder des Untersuchungsausschusses rund 45 Aktenordner einsehen. Ungeschwärzt, auch die Klarnamen der V-Leute wurden den Abgeordneten zur Verfügung gestellt.
Keiner dieser 8 V-Leute hat etwas mit den Personen zu tun, gegen die ermittelt wird oder die Bestandteil des NSU sind. Insofern ist an dieser Stelle sicher das Vertrauen auch wieder hergestellt.
Es war sehr wichtig, nämlich diese Akten zu sehen, um Verschwörungstheorien auch den Boden zu entziehen. Das war ein wichtiger Beitrag für unsere Arbeit im Untersuchungsausschuss.
Den rechtsextremen Thüringer Heimatschutz hatten gleich mehrere Inlandsgeheimdienste über Jahre beobachtet. So suchte zum Beispiel der militärische Abschirmdienst unter den Radikalen nach Bundeswehrsoldaten und will jetzt wie der Verfassungsschutz seine Akten offenlegen.
Das ist eine Entscheidung des Bundesamtes für Verfassungsschutz und der MAD folgt dieser Entscheidung und legt jetzt auch die Akten ungeschwärzt den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses NSU des Deutschen Bundestages vor.
Nach Angaben des Innenministeriums ist es inzwischen gelungen, die vernichteten Unterlagen des Verfassungsschutzes durch Parallelakten weitestgehend zu rekonstruieren. Morgen wollen die Abgeordneten aus erster Hand erfahren, wie es zur Vernichtung der Akten beim Verfassungsschutz kommen konnte. Der verantwortliche Beamte wird an einem geheimen Ort vernommen. Am frühen Nachmittag wird dann Heinz Fromm, der scheidende Präsident des Bundesamts, vor dem Untersuchungsausschuss aussagen.
Väter nichtehelicher Kinder sollen mehr Rechte bekommen. Das Kabinett hat heute einen Gesetzentwurf gebilligt, nachdem Männer leichter als bisher ein Mitsorgerecht für ihre Kinder erhalten können. Bisher war dafür die Zustimmung der Mutter notwendig. In Zukunft wird darüber ein Familiengericht entscheiden. Richtschnur soll dabei immer das Wohl des Kindes sein.
Horst Zauneggers Tochter war 3 Jahre alt, als sich die Eltern trennten. Da das Paar nicht verheiratet war, lag das Sorgerecht allein bei der Mutter. Horst Zauneger zog bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und er bekam Recht. Er wurde als lediger Vater unzulässig diskriminiert. Nun wird das Sorgerecht reformiert. Endlich, sagt Horst Zauneger.
Ich erhoffe mir erstmal, dass es weniger Konflikte gibt, also weniger Machtmissbrauch gibt. Ich erhoffe mir, dass die Gerichte honorieren, wenn sich Väter verantwortlich verhalten.
Das Kabinett beschloss heute, die Rechte von Vätern nicht-ehelicher Kinder zu stärken. Künftig können Väter ein gemeinsames Sorgerecht durchsetzen, auch gegen den Willen der Mutter.
Von daher ist es eine Besserstellung für die Väter. Sie haben hier jetzt berechenbare Verfahren in überschaubarem Zeitraum. Und ich finde, da nehmen wir beide Interessen richtig auf.
Jedes dritte Kind wird heute unehelich geboren. Väterverbänden geht die Reform nicht weit genug, denn in den ersten 6 Wochen nach der Geburt liegt das Sorgerecht weiterhin allein bei der Mutter.
Die Mutter kann in dieser Zeit mit dem Kind sonst wohin ziehen, weil sie die alleinige Inhaberin der elterlichen Sorge ist und der Vater kann nichts dagegen tun. Und das, denken wir, sind ganz schwerwiegende Mängel, die diese Reform hat und deswegen lehnen wir sie in dieser Form ab.
Für Horst Zauneger ist der Sorgerechtsstreit am Ende gut ausgegangen. Seine Tochter lebt inzwischen bei ihm.
Das Kabinett beschloss außerdem, den Bau von Kindertagesstätten zu erleichtern. Künftig sollen Kitas bis zu einer bestimmten Größe auch in reinen Wohngebieten zulässig sein. Bisher sind sie dort nur ausnahmsweise erlaubt. Streitigkeiten zwischen Flugpassagieren und Fluggesellschaften sollen nach dem Willen der Ministerrunde künftig von Schlichtungsstellen geklärt werden. Die Teilnahme ist für die Fluggesellschaften jedoch freiwillig. Knapp eine Woche nach dem EU-Gipfel sind Bundeskanzlerin Merkel und der italienische Ministerpräsident Monti in Rom zusammengetroffen. Bei den Regierungskonsultationen betonten sie Gemeinsamkeiten im Kampf gegen die Schuldenkrise. Monti musste seine Prognose für die Neuverschuldung Italiens im laufenden Jahr heraufsetzen von 1,3 auf 2% des Bruttoinlandsproduktes.
Der Krach, den viele erwarteten, blieb aus. Mario Monti hatte Angela Merkel vergangene Woche in der langen Nacht von Brüssel die Zusage abgerungen, dass der Rettungsschirm direkt Anleihen von Krisenstaaten wie Italien aufkaufen dürfe. Für Monti ein wichtiger Schritt zur Rettung seines Landes mit dem Ziel Eurobonds, also gemeinsame Schulden. Für die Bundesregierung dies die rote Linie, keine Vergemeinschaftung von Schulden. Bei der Pressekonferenz fällt das Stichwort Eurobonds nicht. Monti spricht nur ganz vorsichtig davon, dass es darum gehe, gemeinsame Probleme zu lösen, ohne jeden einzelnen Staat von seiner Verantwortung zu entbinden. Merkel lobt Italien und Monti für die jüngsten Reformen. Stichwort Liberalisierung des Arbeitsmarktes, Verkleinerung des öffentlichen Dienstes. Die lange Nacht von Brüssel offenbar kein Thema mehr.
Jeder Rat ist auch davon geprägt, dass wir wissen, wir können nur einstimmig beschließen. Das heißt, wir müssen unsere Interessen bündeln und zum Schluss zu Lösungen kommen, die für alle richtig sind. Genau das ist in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag und dann am Freitag passiert.
Dass Monti jetzt die Neuverschuldung von 1,3 auf 2% raufsetzen muss, fiel bei so viel Harmonie nicht mehr ins Gewicht. Die lange Nacht von Brüssel war noch keine echte Belastungsprobe für das deutsch-italienische Verhältnis. Ernst wird es, falls Italien tatsächlich Hilfen brauchen sollte, was Monti heute übrigens abschritt, falls Italien und andere Länder Eurobonds als letzten Ausweg sehen, um die Zinsen erträglich zu halten. Dann wird es noch einige lange Nächte geben.
Mit großer Mehrheit hat das EU-Parlament das Urheberrechtsabkommen ACTA gestoppt. Die EU-Kommission hatte den Vertrag mit 10 weiteren Staaten ausgehandelt. Im Frühjahr waren dagegen europaweit Menschen auf die Straße gegangen. Die Kritiker bemängeln, der Vertrag habe unklare Formulierungen, die viel Spielraum ließen, auch für weniger Datenschutz und Zensur im Internet.
Der Kampf gegen Produktpiraterie, das ist ein Ziel des Handelsabkommens ACTA. Im Visier gefälschte Markenware. Es geht aber auch um illegale Verbreitung von Filmen und Musik im Internet. Hunderttausende ACTA-Gegner sahen dadurch ihre Freiheit im Netz in Gefahr. Sie befürchteten eine zu starke Überwachung des Internet oder sogar Sperren. Jetzt stimmte auch das EU-Parlament in Straßburg gegen ACTA.
Also es ist ein guter Tag für die Demokratie und auch für die Bürgerinnen und Bürger, die sich engagiert haben in der Politik, hier auch in Europa.
In seiner jetzigen Form wird das ACTA-Abkommen in Europa nicht in Kraft treten. Das sei ein Rückschlag im Kampf gegen Markenpiraterie, sagen die Konservativen.
Wir haben mehrere 10.000 Arbeitsplätze in Europa, die deswegen gefährdet sind und schon verloren gegangen sind. Wir haben Millionen von Verbrauchern, die gefälschte Produkte weiter kaufen, deswegen betrogen werden und in ihrer Gesundheit, in ihrem Leben gefährdet werden. Und all diese Probleme werden jetzt nicht gelöst.
Helfen könnte ein neuer Anlauf, bei dem es nur um Produktpiraterie geht. In einem waren sich heute die Parteien einig. Internationale Abkommen wie ACTA müssen in Zukunft transparent verhandelt werden und nicht in Hinterzimmern. Im Internet, zum Beispiel bei Twitter, feiern die ACTA-Gegner heute, was sie erreicht haben. Sie haben massiv Druck ausgeübt auf das EU-Parlament. Das ACTA-Abkommen ist ein Paradebeispiel dafür, wie wichtig es ist, diese Kritiker möglichst frühzeitig einzubinden. Gelegenheit wird es sehr bald geben, denn das Urheberrecht im digitalen Zeitalter muss dringend neu geregelt werden.
In der Affäre um manipulierte Zinssätze hat der gestern zurückgetretene Vorstandschef der Barclays Bank, Diamond, heute vor dem Finanzausschuss des britischen Unterhauses ausgesagt. Er wies indirekt der britischen Zentralbank eine Mitverantwortung zu. Barclays hatte versucht, den sogenannten LIBOR-Zinssatz zu beeinflussen, zu dem sich Banken untereinander Geld leihen. Barclays muss deswegen rund 345 Millionen Euro Strafe zahlen.
Er sah nicht aus wie einer, der gerade noch von seinem Posten zurücktreten musste, eher wie einer, der jetzt nichts mehr zu verlieren hat. Die britische Presse hatte im Vorfeld spekuliert, Diamond werde stattdessen andere für den Zinsskandal verantwortlich machen. Eine Vermutung, die genährt wurde von einer Aktennotiz, die er gestern veröffentlicht hatte. In einem Gespräch mit der Zentralbank sei er indirekt dazu aufgefordert worden, den LIBOR-Zins zu manipulieren. Die Regierung sei besorgt über die zu hohen Zinsraten von Barclays. Eine Behauptung mit enormer politischer Sprengkraft, die er heute auch noch einmal wiederholte. Ich habe dann gesagt, haben Sie Ihren Ministern auch die wirkliche Story erklärt? Dass wir hier die Einzigen sind, die die Raten nicht manipulieren und dass wir nur deshalb schlechter dastehen als die anderen Banken? Er selbst habe den Zinssatz daraufhin aber nicht manipuliert. Das habe seine rechte Hand aus Versehen veranlasst. Eine Aussage, die niemanden im Saal überzeugte. Sie waren entweder ein Komplize hier oder Sie haben Ihren Job nicht ordentlich gemacht oder Sie waren ganz einfach inkompetent. Diamond aber blieb bis zum Ende bei seiner Position. Er habe von all dem nichts gewusst. Nach gut 3 Stunden endete die Anhörung damit, so wie sie begonnen hatte, mit sehr vielen offenen Fragen. Bob Diamond ging als klarer Sieger aus dieser Anhörung hervor. Erfolgreich lenkte er ab von den Vergehen seiner Bank und richtete das Schlaglicht stattdessen auf mögliche Komplizen, weitere Banken, die Zentralbank gar und die damalige Labour-Regierung. Die nächsten Tage dürften eine politische Schlammschlacht um die Aufarbeitung bringen, denn die hat heute noch nicht einmal begonnen.
Die Wissenschaft ist in der Frage, wie das Universum zusammengesetzt ist, einen großen Schritt vorangekommen. Am Genfer Kernforschungszentrum CERN wurde mit großer Wahrscheinlichkeit nachgewiesen, dass das seit 50 Jahren gesuchte Higgs-Elementarteilchen tatsächlich existiert. Damit bestätigt sich eine Grundannahme der theoretischen Physik. Mithilfe dieses Teilchens hatte der britische Physiker Peter Higgs erklärt, warum Materie eine Masse hat.
Es war sein großer Tag und der 83-Jährige war sichtlich gerührt. Peter Higgs war eigens nach Genf gekommen, um den Durchbruch mitzufeiern. Für mich ist es wirklich unglaublich, dass ich das noch erleben darf. Denn er legte die theoretischen Grundlagen für das nach ihm benannte Higgs-Teilchen, einem ganz wichtigen Puzzlestein der physikalischen Standardtheorie. Es soll allen anderen Teilchen überhaupt erst eine Masse verleihen. Doch bislang konnte es nie nachgewiesen werden. Schon seit Jahren fahnden Wissenschaftler im Kernforschungszentrum CERN in einer riesigen Röhre unter der Erde nach diesem mysteriösen Teilchen. Sie beschleunigen darin kleinste Partikel fast auf Lichtgeschwindigkeit, lassen sie kollidieren, werten Unmengen neuer Daten aus. Heute nun der Durchbruch.
Ja, ich glaube, wir haben eine große Entdeckung gemacht. Wir haben ein Teilchen gefunden, vermutlich das Teilchen, was wir seit 50 Jahren suchen, seit 50 Jahren. Jetzt müssen wir noch feststellen, ob es wirklich dieses Teilchen ist. Aber wir haben ein neues Teilchen entdeckt, was genau auf dieses Teilchen passen würde.
Viel spricht also dafür, dass es tatsächlich das Higgs-Teilchen ist. Weitere Analysen aber sind noch nötig. Dennoch ein großer Tag für das CERN.
Das ist ein ganz, ganz großer Riesenschritt in der Physik, ein Meilenstein in der Physik. Das heißt, wir haben etwas gefunden jetzt, was wirklich unsere Theorien, die wir seit mehreren Jahrzehnten haben, wirklich bestätigt.
Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Antworten auf diese Fragen sind Wissenschaftler am CERN heute zumindest ein wenig näher gekommen.
Was es mit den Higgs-Teilchen auf sich hat, erklärt auch ARD-Wissenschaftsredakteur Ranga Yogeshwar in einem Interview auf tagesschau.de. Im Schweizer Kanton Wallis sind 5 deutsche Bergsteiger im Alter von 14 bis 43 Jahren in den Tod gestürzt. Sie verunglückten am Laginhorn, einem 4000er, der in dieser Kategorie als vergleichsweise leichtes Ziel gilt. Die 5 gehörten zu einer 6er-Gruppe und waren gestern früh von der Weißmieshütte aufgebrochen. Am Gipfel gerieten sie dann offenbar in Nebel und Neuschnee. Der 6. Bergsteiger war nach einem Schwächeanfall zurückgeblieben. Beim Tennisturnier in Wimbledon sind die beiden letzten deutschen Herren Kohlschreiber und Mayer im Viertelfinale gescheitert. Kohlschreiber verlor gegen den Franzosen Tsonga. Mayer musste sich dem Weltranglisten-Ersten Djokovic aus Serbien geschlagen geben. Und hier die Lottozahlen. 3, 6, 12, 25, 33, 49, Zusatzzahl 21, Superzahl 6, die Gewinnzahl im Spiel 77, 4, 7, 7, 9, 1, 1, 1 und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 3, 1, 1, 6, 9, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 5. Juli.
Ein Tief vor der britischen Küste lenkt feuchtwarme Luft aus Südwesten zu uns. Damit wird es wieder schwüler und das Gewitterrisiko steigt. In der Nacht gibt es im Süden stellenweise Schauer und Gewitter, die örtlich kräftig ausfallen können. Sonst ist es teils wolkig, teils klar. Morgen mal Sonne, mal dichte Wolken und zunächst nur einzelne Schauer. Später entwickeln sich dann recht verbreitet Schauer und Gewitter, die auch unwetterartig sein können. Im Nordosten bleibt es bis zum Abend noch trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten frisch. Bei Gewittern gibt es stürmische Böen, vereinzelt auch Sturmböen. In der Nacht Tiefstwerte zwischen 19 Grad in Dresden und 11 Grad im Allgäu. Morgen an den Küsten 19 bis 23, sonst 25 bis 30 Grad. Auch am Freitag wird es schwülwarm mit Sonne, dichten Wolken und zum Teil unwetterartigen Schauern und Gewittern. Am Samstag neben längeren sonnigen Abschnitten vor allem im Nordwesten einige gewittrige Schauer. Und auch am Sonntag unbeständig mit örtlich kräftigen Gewittern.
Karen Mioska meldet sich um 22.15 Uhr mit den Tagesthemen. Sie erklärt, warum Banken in London über Jahre hinweg die Zinsen manipulieren konnten. Und sie informiert über das tragische Unglück in den Schweizer Bergen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.